Guten Morgen und herzlich willkommen zum Aktien-News Podcast. Immer auf den neuesten Stand über alle Finanznachrichten, die die Welt bewegen, jeden Montag und Freitag. Mein Name ist Jonas Neubert und ich freue mich, dass wir gemeinsam in einen neuen Tag starten. Wir starten unsere Sendung mit dem Ausblick in den heutigen Handelstag. Und da sehen wir heute an diesem Freitag, es ist wieder soweit, es liegt der sogenannte Hexensabbat vor und der bezeichnet den großen Verfallstag an den Terminbörsen. Zu diesem Termin laufen hier Future-Kontrakte und Optionen sowohl auch auf Aktienindizes als auch auf Einzelaktien aus, da Großanleger nachgesagt wird, an den Tag gezielt den Kurs in eine für sie vorteilhafte Richtung, also meistens ins Positive oder ins Negative, zu beeinflussen. Kommt es an solchen Tagen häufig zu stärkeren Kursausschlägen, kann man also heute mit einem sehr volatilen Markt rechnen. Auch weil ja viele Kleinanleger sehr viele Call-Optionen gekauft haben, weil sie davon ausgegangen sind, dass die Börsen jetzt weiter steigen werden. Die könnten jetzt auf dem falschen Fuß erwischt werden. Und so ist es ja so, dass die Broker sich auch absichern müssen. Das heißt, sie müssen die Aktie dann kaufen, um dann ihr Risiko zu minimieren. Das ist alles relativ ein kompliziertes Geschäft. Im Endeffekt, was rauskommt, ist, dass dieser Freitag sehr interessant wird, kann man auf jeden Fall sagen. Und es kann zu stärkeren Kursausschlägen in die eine sowie auch in die andere Richtung kommen. Da gucken wir uns gleich die Vorindikation mal für die an. Und sonst weiterhin haben wir natürlich immer noch die neue Entwicklung in der Corona-Pandemie zu beachten. Wie jedes Mal wird es die Börsen auch weiter beeinflussen. In Frankreich haben die Ansteckungszahlen ein neues Rekordniveau erreicht und auch in anderen Ländern steigen die Fallzahlen wieder. In ganz Europa sind wir auf ein höheres Niveau als am Anfang März zum Beispiel. Deutschland ist da wirklich die Ausnahme, wo wir wirklich mit Corona hier noch keine größeren Probleme wieder haben. Die gute Nachricht ist allerdings, dass die Zahl der schweren Verläufe und insbesondere die durch Covid verursachten Todesfälle im Verhältnis bisher sehr gering geblieben sind. Und dabei ist ja wirklich dabei vielleicht Corona seine Gefährlichkeit zu verlieren. Das ist ja auch bei den Virologen sehr umstritten. Welche Termine stehen heute an? Wir haben heute früh den Verbraucherpreisindex von August aus Japan bekommen. Gucken wir uns gleich, wie die japanische Börse darauf reagiert hat, an. In Großbritannien kommen dann 8 Uhr die Einzelhandelsumsätze für im August. Deutschland bringt auch 8 Uhr seine Erzeugerpreise. Dann macht die Eurozone es dann dran. Die EZB bringt das Leistungsbilanzniveau hin vom Juli, wie viele Milliarden wir hier also im Bilanzdefizit haben. In Deutschland der Verfall von Futures und Optionen in der Stocks-Family, der ist um 12 schon. Dann haben wir um 13 Uhr den Verfall von den Index-Futures und Optionen in Eurex. Also dann verfallen schon diese Termin-Contracts. Dann haben wir in Kanada, gibt es noch ein paar Großhandelsumsätze, werden dann angegeben. Die USA, 14.30 Uhr, wird es eher interessant, gibt es das auch, die Leistungsbilanz vom zweiten Quartal. Dann haben wir auch 16 Uhr den Konsumklimaindex von der Uni Michigan vom September. Das sind vorläufige Zahlen, das zeigen aber trotzdem meistens ein sehr guter Indikator, wie sich hier die Erholung in der USA gestaltet, wie stark die Erholung sich fortsetzt oder ob sie sich langsam abschwächt in der Wirtschaft. Und dann haben wir auch 16 Uhr einen Index der Frühindikatoren im August wird vermeldet. Dann 17.30 Uhr kommt der Verfall von Aktienoptionen an der Eurex. Das ist eigentlich der größte Teil, wo es für Deutschland also hier nochmal interessant werden kann für den DAX. Und 21.30 Uhr gibt es dann das Commitment of Traders Report. Also da wird hier nochmal einen Schlussstrich unter diesen Tag gezogen. Das sind also hier die Daten, die wir dort haben. Wir gucken jetzt einmal hier die vorbörsliche Indikation an. Wir haben jetzt momentan 6:30 und wir sehen gerade, der DAX Future ist hier minimal im positiven Bereich mit 0,08% bei 13.200 Punkten. Kämpft also hier wacker an dieser Marke. Wir sehen aber hier, dass zum Beispiel der S&P 500 Future, der ist auch wieder im Minus, wobei er gestern ja auch schon stark im Minus geschlossen hat. Waren ja auch sehr volatile Börsen, besonders in Amerika. Der Nasdaq war ja zeitweise auch weit unter 2% im Minus. Und jetzt hat dann geschlossen mit 1,3% nur minus. S&P 500 ist auf 0,8%, hat sich wieder hochgekämpft. Aber die vorbörslichen Indikationen sehen momentan zu dieser Uhrzeit so aus, dass wir hier auch wieder leichter starten werden. Das kann sich aber im Laufe des Tages bei so volatilen Märkten sehr schnell drehen. Gucken wir uns mal eher die asiatischen Börsen an. Da wird ja wirklich gerade konkret gehandelt. Und dann sehen wir, der Nikkei ist leicht im Plus mit 0,09%. Und viele warten jetzt ab, wie sich natürlich die US-Börsen hier am heutigen Tag entwickeln. China A50 ist deutlich im Minus mit 1,1%. Der Shanghai Composite ist dafür im Plus mit 0,4%. Da hat man also hier verschiedene Indikationen aus den asiatischen Märkten. muss man sagen, aber alle sind relativ groß unverändert. Gucken wir uns nochmal die Nachrichten der Woche an. Wie wir schon angekündigt haben, stand ja die FED im Fokus und die Null soll stehen bleiben. Das ist eigentlich die Hauptaussage von der amerikanischen Zentralbank. Und es steht fest, halt, die US-Märkte können halt langfristig mit Nullzinsen rechnen. FED-Chef Jerome Powell zeigte sich entschlossen, den eingeschlagenen Weg hier fortzusetzen. Die Aktienmärkte reagierten ja trotzdem enttäuscht am Mittwoch. Die US-Notenbank will ihren Leitzins voraussichtlich bis Ende 2023 bei nahe Null belassen. Das geht aus einer von der Federal Reserve, also von der Fed, veröffentlichten Prognose hervor. Die Zentralbank beließ den Zinssatz auch an dem Mittwoch unverändert. Zur Begründung hieß es, der Geldmarktausschuss gehe davon aus, dieses Zinsniveau beizubehalten, bis die Ziele der Vollbeschäftigung und eine Inflationsrate von rund 2% erreicht seien. Im Grunde sagen wir, dass die Zinsen hochgradig konjunkturunterstützend bleiben werden, bis die Erholung der Wirtschaft weit vorangekommen ist. Das sagte Powell nach dem Zinsbeschluss. Eine anhaltende Unterstützung der Notenbank und auch der Regierung sei nötig. Das Virus verursache erhebliche ökonomische und menschliche Härten, erklärte die Fed. Die Federal Reserve ist entschlossen, ihre gesamte Bandbreite an Werkzeugen zu nutzen, um die US-Wirtschaft in dieser herausfordernden Zeit hier zu unterstützen. Und jetzt sagen viele Leute, das ist schon, wir sehen hier schon die Peak Fed, also mehr kann die Fed auch gar nicht mehr tun. Was, also die Fed hat noch auf jeden Fall immer Möglichkeiten. Man soll die Fed ja niemals unterschätzen. Es gibt auch diesen Spruch, niemals gegen die Fed hier zu wetten. Trotzdem sagen viele die Impulse, man hat sich hier mehr erwartet und darauf gehen wir gleich ein, wie die Märkte reagiert haben. Was hat die Fed noch gemacht? Sie hat die Konjunkturprognose angehoben. Für 2020 erwartet jetzt die Notenbank wegen der Corona-Krise nur ein Schrumpfen der Wirtschaft um 3,7%. Im Juni war noch ein Einbruch von 6,5% befürchtet worden. Also etwa fast die Hälfte, sage ich mal, weniger. Das ist ja ein gutes Zeichen. Auch die Prognose für die Arbeitslosenquote ist nun optimistischer. Sie soll bis Jahresende auf 7,6% fallen, nach einer Prognose von 9,3% im Juni. Bis Ende 2021 erwartet die Fed demnach eine Arbeitslosenquote von 5,5%, was ja wirklich für Amerika sehr gut ist. Auch das wäre allerdings noch deutlich höher als vor der Zuspitzung der Corona-Pandemie. Im Februar hatte die Quote noch bei sehr niedrigen 3,5% gelegen. Und man sagt ja hier Richtung 3%, das ist dann die sogenannte Vollbeschäftigung. Zuletzt hatte die Notenbank in einem an der Börse viel beachteten Strategieschwenk, über den wir ja auch berichtet haben, bekannt gegeben, kurzzeitig auch höhere Inflationsraten zu tolerieren, um wieder Vollbeschäftigung zu erreichen, solange man dann im Median, also im Durchschnitt, dann auf seine 2% kommt. Damit hat sie kräftig Öl hier auch ins Börsenfeuer geschossen, haben ja damals auch gesagt, ist das ein Grund für eine neue Rallye sein kann. Und die Erholung ist auch schneller als erwartet, sagt die Fed. Notenbankchef Powell stellt hier die Endgültigkeit der Nullzinsenbeschlusses heraus und bestätigt damit den Strategieschwenk. Damit ist der Lesart der Märkte auch die Aussichten auf weiter reichlich vorhandene Liquidität vorhanden. Powell sprach zwar von einer schneller als erwarteten Erholung, gleichzeitig aber auch von einer hohen Arbeitslosigkeit und einer Teuerung, die unter dem Inflationsziel hier weiter liege. Der Ausblick bleibt hier extrem unsicher. Nach wie vor sieht die Fed in den kritischen Gesundheitslage einen Hauptbremsklotz. Die muss erstmal beseitigt werden, ob das jetzt mit der Impfung ist oder dass das Virus einfach dann irgendwann toleriert wird. Das ist eine andere Frage. Eine volle wirtschaftliche Erholung werde es erst dann geben, wenn die Menschen sich sicher fühlen. Das sagt zum Beispiel der Fed-Chef hier weiter und da hat er sicherlich recht. Die Botschaft ist, dass die Zinsen auf Jahren jetzt sehr niedrig bleiben. Das ist eigentlich die wichtigste Botschaft von den Fed-Meeting gewesen. Und das sogar dann, wenn die Inflationsrate deutlich hier anzieht, sagt Friedrich Heinemann vom Mannheimer Forschungsinstitut ZDW. Hinzu kommt, dass sie hier neue geldpolitische Entscheidungen nur gerne auf die Zeit nach dem 3. November 2020 vertagt, um nicht den Präsidentschaftswahlkampf hier zu beeinflussen. Und aus Sicht der Chefsvolkswirt der Targo Bank, Ottmar Lang, bekommt US-Präsident Donald Trump nun das, was er wollte und sogar noch mehr, dass die Zinsen dauerhaft zu niedrig bleiben würden, hätte sich wohl nicht mal er in seinen kühnsten Träumen ausgemalt. Sollte Trump die Wahl im November hier verlieren, könnte er zumindest nicht die Fed dafür verantwortlich machen. Die Fed und Trump haben oft miteinander bei diesem Thema gestritten, wenn es um Liquidität geht in den Markt und den Markt hier auch zu unterstützen. Uwe Burkhardt, Chefsvolkswirt der LBBW, rechnet damit, dass der Druck hier auf die Fed, ihre Geldschleusen noch weiter zu öffnen, nach der US-Wahl zunehmen wird. Dies werde vor allem dann der Fall sein, sollte eine Einigung auf ein weiteres Corona-Hilfspaket im US-Kongress nicht gelingen. Das ist in den USA auch ein großes Thema. Momentan blockieren sich da bei diesen neuen Corona-Hilfen, bei den neuen Stimulis für die privaten Konsumer ja sehr große Demokraten und Republikaner gegenseitig. Da gibt es noch keinen Kompromiss, der wäre aber sehr wichtig, dass besonders diese Binnenwirtschaft, die in Amerika ja extrem groß ist, die Leute also hier selbst konsumieren, brauchen ja dafür Geld und viele sind ja gerade, wie gesagt, noch arbeitslos oder haben nicht diese Geldmittel zur Verfügung. Da wird ein Stimuli auf jeden Fall diesen Konsum wieder anfachen. Der liegt aber momentan nicht vor, weil hier sich beide großen Parteien gegenseitig blockieren. Zuletzt lagen die beiden politischen Lager hier noch sehr weit auseinander. Ein mögliches Mittel hierfür könnte eine Erhöhung der Anleihekäufe sein, sowie auch Schritte, welche die Hürden für eine künftige Leitzinsanhebung hier faktisch nochmals höher setzen, glaubt zum Beispiel hier Uwe Burkhardt. Was waren die Reaktionen auf diese Entscheidung? Die US-Börsen haben nach dem Entscheid der Notenbank uneinheitlich hier geschlossen. Der Dow Jones-Index konnte damals um 0,1% höher schließen. Der technologielastige Nasdaq gab aber 1,3% ab. Aber das ist noch, der Nasdaq ist ja ein anderes Thema, hatten wir, dass er ja auch sehr gut gelaufen ist, viel besser als alle anderen Indizes und jetzt auch viel Luft ablassen kann. Der breit gefasste S&P 500 büßte dann am damaligen Mittwoch auch 0,5% ein. Im frühen Handel hatten die Hoffnung noch auf eine anhaltende Flut billiger Notengeldes hier die Wall Street unterstützt. Hier wurde man aber ein bisschen enttäuscht. Am Devisenmarkt fiel aber der Euro zum Dollar auf den tiefsten Stand seit Mitte August. Der Kurs der Gemeinschaftswährung sank heute dann auch im frühen Handel auf 1,17 US-Dollar und baute damit die Verluste hier von den letzten Tagen auch weiter aus. Nach Einschätzungen von Stephen Inns, Marktstratege beim Broker Axicorp, sei die jüngste Dollarschwäche zunächst hier auch beendet. Dafür sorgt unter anderem die wieder steigende Corona-Infektionszahlen in einigen europäischen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich, das zweitwichtigste Land in Europa, und Aussagen von EZB-Vertretern, dass der starke Euro unter anderem für die niedrige Inflation in der Eurozone verantwortlich sei und daher mit Sorge betrachtet wird. Und Deutschland leidet ja als Exportnation auch unter einem starken Euro, also einem starken Währungskurs in diesem Fall. Also das waren die Reaktionen hier auf das wichtige Fed-Meeting. Was war jetzt auch die Woche noch ein sehr brisantes Thema? Und zwar geht es hier um eine Attacke gegen Kränke. Hier ermittelt auch die BaFin. Um was geht es hier? Erst Wirecard und jetzt ist Kränke dran. Erneut hat der gefürchtete britische Shortseller Fraser Perring eine Attacke gegen einen deutschen Finanzdienstleister gestartet. Er hebt hier schwere Vorwürfe gegen die Leasingfirma Kränke aus Baden-Baden. Diese wehrt sich, doch die Aktie sackt hier die letzten Tage extrem ab. Konkret wirft er unter den Namen Viceroy Research auftretende Investor Fraser Perring, den Anbieter von Leasing und anderen Finanzdienstleistungen vor, die Bilanz aufgebläht zu haben, also wie Wirecard, und zu hohe Gewinne und Kassenbestände ausgewiesen zu haben. Kränke haben Unternehmen überteuert von verbundenen Firmen gekauft. Der Konzern setzt für zugekaufte Firmen in der Bilanz zu hohe Werte damit an und haltet somit auch den Gewinn hier künstlich hoch. Kränke hat den Vorwurf der Bilanzfälschung sofort zurückgewiesen. Der fragliche Bericht der US-Investorengruppe enthalte hier Unterstellungen, die Kränke auf das Schärfste zurückweist, teilte die im MDAX notierte Gesellschaft hier am Dienstagabend in Baden-Baden mit. Ein zentraler Vorwurf lautet, dass von den im Halbjahresfinanzbericht 2020 ausgewiesenen 1078 Millionen Euro liquiden Mitteln ein substanzieller Anteil nicht existiere. Dies ist nachweislich falsch, stellte Kränke fest. 849 Millionen Euro, also fast 80% der liquiden Mittel, befanden sich Ende Juni auf Konten der Deutschen Bundesbank. Das kann man da sehr gut nachverfolgen. Wie im Halbjahresfinanzbericht veröffentlicht, per heute beträgt das Guthaben bei der Bundesbank 761 Millionen Euro, hieß es weiter. Trotzdem würde das ja heißen, dass hier fast 300 Millionen Euro fehlen. Ist die Frage, ob die auch wirklich hier vorhanden sind. 300 Millionen Euro sind auch nicht wenig für einen MDAX-Konzern. Die Kränke-Aktie setzte ab diesen Vorwürfen, die auch am Mittwoch kamen, ihre Talfahrt extrem fort. Sie verloren auch manchmal über 40% und notierten damit am tiefsten Stand seit 5 Jahren. Seit Montagabend brach dann auch der Kurs damit um die Hälfte ein insgesamt, wenn man es da so runterrechnet. Und hier, wie es aussieht, gibt es hier viele große Vorwürfe. Und diese Leerverkäufe waren schon bei Wirecard aktiv. Und das sollte man sagen, das ist halt... Sagen wir mal, muss man immer darauf achten, die Werkverkäufer, das ist ein gängiges Mittel, auch wenn das oft kritisiert wird. Experten halten sie sogar für ein wichtiges Instrument, damit die Aktienmärkte hier auch besser funktionieren. Die suchen ja immer die kranken Unternehmen oder die Unternehmen, die hier Betrug leisten, um diese dann mit dem Runterfall dieser Unternehmen davon zu profitieren. Bei dieser Art des Handels verkaufen Investoren Wertpapiere, die sich zuvor gegen eine Gebühr von anderen Marktteilnehmern hier geliehen haben. Sinkt der Aktienkurs bis zur Rückgabedatum, können sie sich am Markt billiger mit den Titel eindecken und streichen die Differenz selbst ein. Steigt der Kurs, droht den Leerverkäufern ein Verlust. Die BaFin hatte Anfang 2019 zeitweise Leerverkäufe für Wirecard-Aktien ja verboten und sich damit viel Kritik eingehandelt. Es wird gespannt sein, wie die BaFin jetzt nun reagiert bei dieser kränken Thematik. Da gab es aber gestern auch ganz aktuelle Nachrichten noch dazu. Und zwar hat sich Wolfgang Kränke selbst zu Wort gemeldet, also der Gründer von Kränke. Und er hat das Franchise-System des Leasing-Konzerns gegen die Kritik von Shortsellern vehement verteidigt. Das Franchise-System ist einer der Erfolgsfaktoren der Kränke AG und einer der wesentlichen Treiber für die Expansion der letzten 10 Jahre, wie auch für unser künftiges Wachstum, so der Konzerngründer in seinem Interview. Kern des Franchise-Systems von Kränke sei weniger die Vereinnahmung von laufenden Franchise-Gebühren als vielmehr das Recht, die Franchise-Gesellschaften nach Ablauf von einigen Jahren hier selbst zu übernehmen, hieß es in der Stellungnahme des Konzerns. Das Übernahmerecht sei da geknüpft an ein von Anfang an festgelegtes Bewertungsmodell zur Kaufpreisfindung. Das Modell habe sich im Vergleich zu der Möglichkeit, konzerneigene, sage ich mal, Landesgesellschaften von Grund auf selbst aufzubauen, als dynamischer und erfolgsversprechender hier erwiesen. Das Modell bietet dem Konzern die Möglichkeit, Franchise-Gesellschaften erst dann zu übernehmen, wenn sich diese im jeweiligen Markt bereits etabliert hätten und zudem über Wachstumspotenzial hier verfügen. Die Investorengruppe Viceroy Research hatte ja gesagt, unter anderem das Franchise-System von Kränke als Betrugskonstrukt im großen Stil kritisiert, mit den entweder Luftbuchungen von Finanzmitteln kaschiert oder Geld abgezweigt werden soll. Man muss dazu sagen, es gibt auch eine Bank, eine Kränke-Bank, das hört sich auch alles sehr nach der Wirecard-Bank an. Es ist ein sehr undurchsichtiges Geschäftsmodell. Das sind alles Sachen, wo man jetzt nicht, auch wenn an den Shortsellern auch oft ins Leere gegriffen haben, man muss ja auch sagen, dass Tesla ist ja auch extrem von Shortsellern ja, bombardiert worden, damals vor einem Jahr. Da waren 25% aller Aktien Leerverkauf zum Beispiel. Das hat hier Kränke noch nicht erreicht, dieses Niveau zum Beispiel. Hat auch eine Wirecard nie gehabt. Aber jetzt wird jedenfalls Staub aufgewirbelt. Und wo Rauch ist, da ist auch meistens Feuer. Das muss nicht so sein. Das werden wir also die nächsten Tage hier sehen, was an den, sage ich mal, an der Begründung hier, an den Gerüchten dran sein wird. Auf jeden Fall nach der Meldung von Wolfgang Kränke konnte die Aktie auch dann 30% steigen, ist trotzdem natürlich weit abgeschlagen von ihrem Vorkurs. Und man wird sehen, was da rauskommen wird. Im Endeffekt werden die Märkte hier sehr volatil sein. Gehen wir auf eine interessantere und positivere Nachricht ein. Und zwar gucken wir uns hier Snowflake an. Es war ein sehr großer Börsengang und Snowflake hat ein fulminantes Debüt an der Wall Street hier hingelegt. Es ist bislang der größte US-Börsengang des Jahres. Auch der Staranleger Warren Buffett, der sich ja sonst bei Börsengängen immer zurückhält, hat Gefallen am Software-Spezialisten anscheinend gefunden. Anleger rissen sich, muss man sagen, wirklich um die Aktie. Am 16.09. wurde sie dann gehandelt. Und also zum Handelsstart um die Papiere des Unternehmens aus dem kalifornischen San Mateo, das im boomenden Cloud-Geschäft mit IT-Diensten und Speicherplatz im Internet den Marktführer Amazon Microsoft einheizen will. Snowflake ist ein cloudbasierter Anbieter von Data Warehouse-Diensten und bietet Firmen eine Software zur Analyse ihrer Daten an. Der Einstandskurs lag bei $245, schon mehr als das Doppelte über dem Ausgabepreis von $120. Den konnte man als privater Anleger niemals bekommen. Die musste man vorher zeichnen lassen und da muss man sehr gute Kontakte mit amerikanischen Banken haben. Das haben eigentlich nur die Großinvestoren. Mit einem Plus von insgesamt dann 111% auf knapp $254 ging das Papier aus dem Handel. Der Höchstkurs des Tages lag sogar über $300. Also eine extreme Kurssteigerung. Demnach wird die Cloud-Datenplattform aktuell mit etwa 70 Milliarden Dollar bewertet. Noch im Februar hatte die Bewertung bei nur rund 13 Milliarden Dollar gelegen. Und nun hat man gesehen, verlor die Aktie gestern 10% auf $227 und das wird auch heute anscheinend erstmal ein wenig weitergehen. Die nächsten Tage werden sehr volatil sein, bis dann sich ein Kurs hier für Snowflake eingependelt hat. Man muss sagen, es hatte einen Grund, warum immer mehr Leute an die Börse doch gehen, IPOs, wobei wir ja Corona-Krise haben und viele dunkle Wolken auch am Horizont, die man ja nicht übersehen sollte. Und trotzdem wollen alle an die Börse gehen und das ist, weil momentan alle IPOs, egal um was es geht, alle IPOs sind extrem überzeichnet. Die Leute, die Aktienkultur kehrt, wie es aussieht, zurück oder die Risikofreudigkeit und erst recht bei Unternehmen, die mit IT und mit Cloud-Software zu tun haben, sind sehr hoch im Kurs. Auch Buffett ist ja wie gesagt investiert. Die Firma, deren Aktien unter den Ticketkürzel Snow gehandelt werden, sammelte hier beim Börsengang zuvor 3,3 Milliarden Dollar ein. Offenbar haben die den IPO begleitenden Banken das Interesse der Anleger hier unterschätzt. Für Snowflake wären deutlich mehr Einnahmen hier möglich gewesen, wie man natürlich jetzt im Nachhinein weiß. Ausnahmsweise mischte sogar Staranleger Warren Buffett im großen Stil mit seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway beim Börsengang hier mit. Buffett soll sich mit mindestens 250 Millionen Dollar beteiligt haben. Laut den von Snowflake eingereichten IPO-Unterlagen erklärte sich Buffett zudem auch bereit, in einem zweiten Schritt weitere 4 Millionen Anteile zu erwerben von den Besitzern von Snowflake. Wie der US-Sender CNBC berichtet, haben sich Buffett zuletzt im Jahr 1956, also schon eine ganz schöne Weile her, an einem Börsengang hier beteiligt. Damals war es der Autobauer Ford. Nehmen wir mal, wie die Zeit vergeht. In den vergangenen Monaten wurde angesichts eines extrem hohen Barbestandes viel darüber spekuliert, welche Strategie hier Berkshire Hathaway derzeit verfolgt. Für den Einstieg bei Snowflake sollen Beobachten zufolge hier sein Portfolio-Manager Todd Combs und Ted Weschler hier verantwortlich sein. Diese beiden Manager waren auch dafür verantwortlich, dass Berkshire Hathaway damals zum Beispiel vor einem Jahr auch ein paar Amazon-Aktien mit ins Portfolio getan haben. Also die sind hier, wenn es um Tech-Sachen geht, die hier ein bisschen Berkshire Hathaway hier vorantreiben. Weil Berkshire Hathaway ist nicht nur Buffett, sondern eine große Investmentgesellschaft, die auch, sage ich mal, da an der Unternehmensstruktur auch ein bisschen unterschieden ist. Wir hatten es ja, IPOs, wie gesagt, momentan sehr beliebt. Welche großen US-IPOs können wir noch erwarten, vielleicht dieses Jahr oder dann Anfang nächsten Jahres? Und da haben wir Alexander Karp, das ist der CEO und Gründer von Palantir. Also Palantir könnte an die Börse kommen. Wie es aussieht, das ist momentan die Aussichten dafür sehr gut. Die für die CIA und andere Geheimdienste arbeitende Datenanalysefirma Palantir will womöglich noch in diesem Jahr per Direktplatzierung an die Börse gehen. Experten trauen den Unternehmen zu, das 2003 von den in Deutschland geborenen Finanzinvestor und Donald Trump-Unterstützer Peter Thiel mitbegründet wurde, einen der größten Börsengänge in der Corona-Krise hier in diesem Bereich zu. Im vergangenen Jahr machte das weltweit tätige Unternehmen einen Verlust von etwa 500 Millionen Dollar, ähnlich wie im Vorjahr. Der Umsatz kletterte um rund ein Viertel auf 750 Millionen Dollar. Insider zufolge sollen die Erlöse im laufenden Jahr auf 1 Milliarde Dollar hier steigen, also hat einen starken Wachstumsfaktor, aber auch große Verluste. Palantir hat sich darauf spezialisiert, große Datenmengen hier zu analysieren. Der in Frankfurt am Main geborene Thiel, der zu den Mitbegründern des Online-Bezahldienstes PayPal und den ersten Investoren von Facebook gehört, gründete das Unternehmen zusammen mit Alexander Karp und ist heute auch Chairman, während Karp hier das Unternehmen leitet. Und wie gesagt, zu großen Datenmengen zu analysieren und das hilft dann den Geheimdiensten wie der CIA zum Beispiel, um dann auch bestimmte Leute zu überwachen und auch bestimmte Muster zu erkennen, die darauf deuten können, ob hier ein Verbrecher am Werk ist oder ein Serientäter. Wir haben noch eine weitere Firma, das ist Unity. Die Computerspielbranche gehört ja bislang zweifelsfrei zu den Gewinnern der Corona-Krise. Da sieht man auch deren Aktienkurs gut an. Unity gehört dazu. Das Unternehmen stellt Software-Werkzeuge zur Verfügung, die benötigt werden, um Videospiele zu gestalten. Der Börsengang an der Wall Street ist für diese Woche geplant, wie es aussieht, am Freitag, also heute. Aktuell liegt die erst erhöhte Preisspanne zwischen 44 und 48 Dollar. Sollte es tatsächlich 48 Dollar werden, würde Unity mehr als 12 Milliarden Dollar an der Börse wert sein und beim IPO mehr als 1 Milliarde hier einnehmen. Im abgelaufenen Jahr machte Unity einen Umsatz von etwa 500 Millionen Dollar. Dabei fiel ein Verlust von 160 Millionen Dollar an. Also es sind alles hier Wachstumsunternehmen, die momentan sehr hoch bewertet werden und die Anleger haben vor einem Verlust hier keine Angst. Die Unternehmen müssen also hier keine Gewinne erstmal schreiben, solange sie hier starke Wachstumszahlen haben. Unser nächster Wert, der interessant ist, ist Asana. In diesem Jahr möchte auch Asana, ein Unternehmen, Software-Spezialist, ein Start-up, an die Börse gehen. Mit Hilfe von Asana Software sollen Unternehmen ihre Arbeitsplätze produktiver gestalten können. Asana wurde von Dustin Moskovitz gegründet, ein Zimmergenosse hier von Mark Zuckerberg, und Facebook-Mitbegründer. Im abgelaufenen Quartal macht Asana einen Verlust von 36 Millionen Dollar, was ja im Vergleich zu den anderen zwei Firmen hier schon wieder wenig ist. Ein Umsatz aber auch nur von 48 Millionen Dollar, also sehr wenig Umsatz. Aus Ansicht des Managements könnte Asana vom aktuellen Trend zum Heimbüro hier profitieren. Bloomberg zufolge soll das Unternehmen aktuell rund 5 Milliarden Dollar wert sein und die sind also auch heiße Kandidaten, wenn sie noch dieses Jahr an die Börse gehen wollen. Wir haben DoorDash noch hier mit dabei. Im vierten Quartal 2020 soll es bei den Lebensmittellieferanten DoorDash, also wie etwa Lieferando, soweit sein im vierten Quartal. Die gesamte Branche wird aktuell zu den Gewinnern der Corona-Krise hier gezählt. Deshalb drängt ein wenig die Zeit, wenn das Management die Euphorie noch in Kapital ummünzen will. Im Juni lag die Bewertung von DoorDash bei etwa 16 Milliarden Dollar. DoorDash liefert Essen in 4000 Städten in den USA, Kanada und Australien aus. Künftig sollen auch frische Lebensmittel und Heimtierbedarf ins Portfolio hier übernommen werden. In diesem Bereich. Und zum Schluss ein Airbnb mit dem Chef Brian Chesky. Und das ist eigentlich das Interessanteste nach meiner Aussicht nach momentan, was ein IPO möglich wäre. Wenn es in diesem Jahr wirklich soweit wird, könnte Airbnb endlich den Sprung an die Wall Street wagen. Einen entsprechenden Antrag hat das Unternehmen vertraulich bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Hatte Airbnb Ende August ja bereits auch mitgeteilt. Die Zahl der auszugebenden Aktien und die Preisspanne stünden noch nicht fest. Auch ein Termin für den Börsengang nannte der Konzern nicht, auch weil Airbnb natürlich durch die Corona-Krise hier schwer gelitten hat, wie die gesamte Reisebranche unter dieser Pandemie. Andererseits könnte es für viele Reisende künftig attraktiver sein, Unterkünfte per Airbnb zu buchen, aus Sorge vor vermeintlichen Ansteckungsgefahren im Hotel mit anderen Menschen. Airbnb hat man da seine eigene Wohnung und nur mit den Menschen Kontakt, mit denen man auch im Urlaub ist. Im Frühjahr stellte das Unternehmen sämtliche Marketingaktivitäten ein. Rund ein Viertel der Beschäftigten wurden auch entlassen. Zudem nahm Airbnb im April 2 Milliarden Dollar auf, um durch die Krise zu kommen. Zuletzt wurde Airbnb noch mit 18 Milliarden Dollar bewertet. Anfang März hatte die Bewertung bei 26 Milliarden deutlich darüber gelegen. Also momentan auch für schwere Zeiten, aber auch zukünftig gesehen, das ist einfach die Gedanke, ob man weiter reisen wird. Vielleicht wird man nicht mehr so viel fliegen, nicht mehr so ins exotische Ausland, auch mit der ganzen Klimathematik. Aber ob man daran glaubt, dass Leute weiter sich Wohnungen mieten werden oder in Urlaub fahren, dann wäre Airbnb für auch besonders für junge Leute ziemlich interessant, muss man sagen. So viel zu diesem Thema. Wir gucken uns auch das neue Thema, ist jetzt Machtwechsel in Tokio an. Womöglich gibt es jetzt hier neuen Rückenwind auch für japanische Aktien. Und zwar am Mittwoch hat das Parlament den Technokraten Yoshihide Suga zum neuen japanischen Premierminister gewählt. Er dürfte die Abenomics hier auch fortsetzen. Experten sehen hier gute Perspektive auch für japanische Aktien, auch wegen des Warren Buffett-Effekts, der ja sich bei Japan groß investiert hat. Das hatten wir ja schon auch erwähnt. Vor wenigen Tagen hat der Börsenaltmeister Japan den Ritterschlag hier verliehen. Er investierte über seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway 6,2 Milliarden Dollar in die Titel von fünf großen Geldhäusern des Landes, wie wir auch schon berichtet haben. Und das zeigt hier, dass Warren Buffett jedenfalls an Japan glaubt. Und Buffett inspiriert oft viele Anleger. Er hat einen sehr guten Ruf. Der Milliarden-Dollar-Deal von Buffett könnte, wie gesagt, einen neuen Run auch auf Japan-Aktien führen. John Vail, Analyst beim japanischen Vermögensverwalter Nikko Am, spricht von einem Wendepunkt für japanische Aktien. Buffetts Investment dürfte anderen Anleger hier inspirieren. Auf der Suche nach unentdeckten Value-Titeln, glaubt er. Er gibt weltweit eine Vielzahl von Buffett-Fans, die seine Anlagestrategie auch hier wirklich kopieren. Daran dürfte auch der Machtwechsel hier nichts ändern. Vor wenigen Tagen hatte sich der beliebte Ministerpräsident Shinzo Abe, deswegen aus der Abe Economics, überraschend aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen. Sein Nachfolger ist sein früherer Chefkabinettssekretär und eine Art Regierungssprecher Yoshihide Suga. Der 71-jährige LDP-Politiker hielt stets Abe den Rücken frei. Insofern gibt es kaum einen Zweifel daran, dass er den Kurs Abes hier auch fortsetzt, der sehr wirtschaftsfreundlich war. Und das ist eine Mischung aus lockerer Geldpolitik gewesen und schuldenfinanziertes Konjunkturprogramm. Japan ist ja zum Beispiel auch extrem verschuldet, aber auch Amerika, eigentlich alle großen Wirtschafts- und Nationen haben ja ein großes Defizit. Das ist nicht so wichtig, solange das Unternehmen und Japan weiter wachsen kann. Weil dieser einen großen Bevölkerungsschwund in Japan hat, ist das noch ein ganz anderes Thema. Und deswegen setzt Japan ja besonders auch auf viele Technologie und besonders in der Robotik zum Beispiel, um diesen Bevölkerungsschwund wegzumachen, weil Japan auch zum Beispiel keine Zuwanderung groß will in ihr System, sind ein sehr homogenes Volk und sind damit in den letzten Jahren auch gut gefahren. So, die Firmengewinne, gucken wir uns mal kurz an. Mehrere Anlagestrategien halten japanische Aktien weiterhin für attraktiv, auch wenn sie nicht mehr oft groß wachsen. Aber sie haben sehr stabile Firmengewinne. Zum Beispiel kann man darauf verweisen, dass seit den späten 1990er Jahren das japanische Bruttoinlandsprodukt nur um 4% gewachsen ist und die Unternehmensgewinne im gleichen Zeitraum jedoch um 180%. Das ist wirklich stark. Also, wenn es um Effizienz geht, sind Japaner sehr gut. Auch das Problem der alternden Bevölkerung, wie wir es schon gerade besprochen haben, wurde schon lange erkannt und auch hier ein wenig entschärft worden. So konzentrieren sich japanische Unternehmen zunehmend auf Exporte auch in Asien. Skeptischer sind die Experten von PIMCO zum Beispiel. Sie warnen vor einem höheren Risiko an politischer Instabilität und steigender Volatilität an den Finanzmärkten. Es sei gar mit Unruhen im japanischen Anleihemarkt hier zu rechnen. Also da scheiden sich auch die Geister. Die japanischen Aktien sind momentan relativ günstig bewertet. Das Kursbuchverhältnis liegt nur bei 1,1, was ja wirklich niedrig ist. Im Dow beträgt es momentan 2,9, also etwas Dreifache. Allerdings könnte die jüngste Yen-Aufwertung den Börsenaufschwung auch wieder hier rasch bremsen. Also der Yen steigt, was ja für eine Exportnation auf Japan kein gutes Zeichen ist. Kommen wir mal zu einem anderen Thema, und zwar, was ja in Deutschland sehr wichtig ist, und das ist unsere Autobranche. Und da bricht die Autonachfrage wieder stärker ein. In den Autohäusern herrscht europaweit hier immer noch eine starke Flaute. Die Bürger haben kein Geld oder wollen das Geld nicht für das Auto, für ein neues Fahrzeug hier anschaffen. Im August sank der Absatz wieder zweistellig, also eine Verschlechterung eindeutig. Nur zwei Hersteller stemmten sich gegen den Trend. Die gucken wir uns jetzt gleich an. Die Autokrise in Europa beschleunigt sich hier weiter. Im August wurden in der Europäischen Union nur 760.000 Neuwagen zugelassen. Das ist ein Rückgang um 18,9%, wie der Europäische Herstellerverband ACEA am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Im Juli waren die Neuzulassungen lediglich um knapp 6% geschrumpft, und das sind 19% eine ganz schöne Wucht. Den größten Einbruch gab es in Rumänien, wo der Absatz um über 51% zurückging. In Deutschland betrug das Minus im August rund 20%, also auch ganz schön. Dagegen stabilisierte sich der Absatz in Italien, was ein gutes Zeichen ist. Dort ging die Nachfrage nur um 0,4% hier zurück. Besonders hart getroffen wurde VW natürlich als größter Autobauer. Der Autobauer aus Wolfsburg erlitt im August ein Absatzminus von 24%. Auch Daimler verkaufte 20% weniger Fahrzeuge. Besonders der Smart war ein Ladenhüter, hatte ein Minus von 84%. Muss man sich mal vorstellen, 84%. Unglaublich. Dagegen lief es bei BMW wieder besser. Der Münchner Premiumhersteller schaffte einen Absatzplus von 6,8%. Also BMW stemmt sich hier ganz klar gegen den Trend. Das also, wenn man hier Autoaktien interessiert ist, ist BMW momentan hat ein gutes Momentum in diesem Bereich. Den größten Absatzeinbruch verzeichnete Mitsubishi mit rund 35%. Glimpflicher davon kam hier Toyota mit einem Rückgang von nur 4%. Lediglich Kia erzielte Zuwächse mit einem Absatzplus von 19%. Und damit ist Kia und BMW die zwei Firmen, die sich gegen diesen Trend halten können. Insgesamt ging der Pkw-Absatz in den ersten 8 Monaten um knapp ein Drittel auf 6,1 Millionen Fahrzeuge zurück, weil die Kundschaft sich in der Krise mit den größten Neuanschaffungen hier bis jetzt zurückhielt. Von März bis Juni lag der Einbruch jeweils bei deutlich über 20%. Im April ging es mit über drei Viertel am stärksten hier zurück. Mit minus 40% erlebte Spanien seit Jahresanfang unter den großen EU-Märkten den stärksten Nachfragerückgang, gefolgt von Italien mit minus 38% und Frankreich mit 32%. In Deutschland verkaufen die Hersteller in den ersten 8 Monaten knapp 30% weniger Fahrzeuge. Das muss man wirklich sagen, die ganze Branche ist extrem angeschlagen, wobei sich ja die Autoaktien wieder auf der oder auf der Erholungsspur jedenfalls befinden an der Börse. Und muss man sagen, die haben sich spürbar erholt. Im zweiten Quartal war die Autoindustrie die Branche, die am besten auch abschnitt. Experten sehen wieder bessere Zeiten für zyklische Werte. Durch den Homeoffice-Trend könnte wieder eine Verlagerung der Wohnnachfrage von den Städten ins grünere Hinterland stattfinden. Das würde den Bedarf nach einem eigenen Auto hier auch wieder erhöhen. Das ist eine der Begründungen. Da kann man nach dieser Logik kann man natürlich auch ein bisschen gehen. Aber man darf ja nicht vergessen, dass ja auch mit der Elektromobilität und den CO2-Werten von der EU, die haben extrem große Probleme, müssen sehr, sehr viel Geld investieren. Das Geld haben sie jetzt gerade nicht, weil jetzt auch durch die Corona-Krise ja ein extremer Umsatzeinbruch ist. Die Margen sind sehr schlecht bei Daimler zum Beispiel. Wo soll das Geld denn herkommen? Da muss man wieder sehr viele Schulden aufnehmen. Und deswegen wird ja immer wieder über einen weiteren Autogipfel hier in Deutschland auch diskutiert, um diese Branche hier weiter zu unterstützen. Volkswagen wird hier momentan immer oft gut erwähnt, weil der ID.3 jetzt bald kommen soll und der Elektro-SUV ID.4 kommt auch so dieses Jahr, der ja für viele wahrscheinlich noch interessanter ist, weil er ja größer ist und SUVs sind ja allgemein sehr beliebt momentan und außerdem hat er auch dann höhere Reichweiten und auch viele Softwarefunktionen, die auch der ID.3 dann hat. Das könnte also wirklich ein Knaller werden als Konkurrent gegen Tesla. Mit den Elektroautos verdient man aber momentan kein Geld. Und das ist natürlich sehr unfeutbar, wirklich nicht gut in diesem Bereich. Und da gibt es also wieder sehr viele Probleme. Sollte man sich mehrmals überlegen, ob man wirklich in diesem Bereich tätig werden will. Aber zu VW noch ein Thema. Und zwar gibt es Gerüchte, dass VW bei Sixt einsteigt. Daraufhin ist die Sixt-Aktie auch über 8% gestiegen. Und das wäre dann der dritte Versuch. Laut Manager-Magazin steht ein Bündnis mit Sixt bei den Wolfsburgern schon länger auf der Wunschliste. Nach einer Carsharing-Idee und einem On-Demand-Auto-Abo soll es sich jüngster Zeit bereits um einen dritten Versuch für eine Annäherung handeln. Aus Volkswagen-Kreisen erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters, der Konzern plane schon länger, sich an Sixt hiermit zu beteiligen. Aus Sicht von VW sei ein solcher Absatzkanal sehr reizvoll, weil junge Leute kaufen sich keine Neuwagen mehr, sondern die mieten eher Sachen, Leasing-Sachen oder Abo-Sachen. Das ist momentan Abo, ist das neue Thema. Aber kaufen nicht mehr so. Sixt verwies darauf, Geschäftsbeziehungen mit Autobauern über den bloßen Bezug von Fahrzeugen hinaus hier zu unterhalten und er ständig in Gesprächen über mögliche Kooperationen mit verschiedenen Herstellern hier stehe. Berichte zu möglichen Kooperationen mit Beteiligungen jedweder Art kommentiert Sixt grundsätzlich erst einmal nicht. Wäre aber hier wirklich ein ideeller Partner und würde beiden auf jeden Fall profitieren. Und beide Aktien haben auch positiv auf diese Nachricht reagiert. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und zum Abschluss reden wir über die TikTok-Geschichte. Die müssen wir heute nochmal ein bisschen abrunden. Und zwar ist es ja so, nach der bisherigen Ankündigung soll der amerikanische Softwarekonzern auch Oracle, also Oracle, dabei die Rolle eines Technologiepartners bekommen, während nach Medienberichten der chinesische TikTok-Besitzer ByteDance die Mehrheitsbeteiligung behalten will. Mit einer solchen Lösung wäre er hier nicht glücklich, sagte Trump schon am Mittwoch. Es gibt jetzt neue Möglichkeiten, dass sich auch Microsoft und auch noch Walmart zusammentun und dann Mehrheitseigner werden. Endeffekt möchte hier China, besonders die Regierung ByteDance, hier nicht kampflos abgeben, die amerikanischen Werte. Und das wird sehr spannend werden, weil Amerika hat auch schon gesagt, dass sie hier keine Rücksicht nehmen werden, sonst wird einfach dann TikTok verboten und dann ist das Potenzial hier einfach in diesem Fall verschwunden. Das wird also noch interessant werden, was die US-Regierung sich dann wie entscheidet oder ob es nochmal einen Aufschub geben wird, was unwahrscheinlich ist. Man muss wirklich hier einen guten Deal machen. Der Oracle, Besitzer, der Chef von Oracle hat auch sehr gute Beziehungen mit Donald Trump und da gibt es wahrscheinlich eine gute Möglichkeit, doch noch einen Kompromiss zu finden. Wie dieser dann aussehen wird, werden wir bestimmt euch nächste Woche berichten können. Wer diesen Podcast mit unterstützen möchte, hat immer unten in der Beschreibung noch einen Spendenlink zur Verfügung, damit wir weiter an der Qualität arbeiten können. Und wir hören uns dann am Montag wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns zur nächsten Aktien-News-Folge. Bis dahin, Ihr Jonas Neubert.